ein engelsähnliches Geschöpf.
Oh mein Gott! Kann ich das
Lange
bitte
Beine,
hinterher ausgeschnitten
das Ganze
haben?
ist
Lange Beine,
schick.
lange Arme, schlank, blond, in einem perfekten Spagat.
Und damit ein recht herzliches Hallo an alle da draußen und willkommen zur allerersten Folge vom Parkett ans Mikro, dem offiziellen Podcast des Tanzsportverbandes Nordrhein-Westfalen. Mein Name ist Lars Pastor und ich darf auch ganz herzlich meinen Co-Host willkommen heißen, Nick Kastelian. Hallo Nick.
Hallo und auch ein herzliches Willkommen von mir. Schön, dass du bzw. auch unsere beiden Gäste hier heute da sind.
Genau, und wir haben uns natürlich für diese allererste Folge von diesem Podcast, haben wir uns natürlich überlegt, okay, wir müssen irgendwie mit richtigen Knallergästen starten. Und deswegen haben wir auch keine Kosten und keine Mühen gescheut, diese zwei einzuladen. Wenn ich mich nicht verguckt habe, sind sie zehnfache Landesmeister der Hauptgruppe S Latein im TNW und auch die amtierenden deutschen Vizemeister in den lateinamerikanischen Tänzen. Und bitte begrüßt mit uns zusammen Anna Salita und Arthur Ballardin.
Yes!
Hallöchen!
Ja, dafür kriegt ihr auf jeden Fall verdient Standing Ovations, dass ihr hier seid.
Hier ist Publikum im Studio.
Ja, aber wirklich, tausende Leute.
Danke an alle fürs Kommen.
Geil.
Tausende Leute sind da. Ja, herzlich willkommen, ihr zwei.
Dankeschön. Danke, dass wir hier sein dürfen.
Ja, danke, dass ihr das auf jeden Fall macht. Das ist eine sehr große Ehre, dass ihr auch die allerersten seid, die hier in dem Podcast eine Folge mit uns aufnehmen.
Also für die erste Folge war das Intro gerade schon so professionell, das ist echt heftig.
Also da habe ich auch 3 Minuten dran gesessen.
Normalerweise hören sich die ersten Folgen nicht so an bei einem Podcast.
Ja, es ist, aber ich denke, das wird sich über die Zeit auch noch ändern.
Es wird schlimmer.
Es ist so gut, es kann noch schlimmer werden.
Ja, wir fangen einfach hoch an und fallen steil ab. Wir machen es einfach mal andersrum, würde ich sagen.
Nice.
Nee, super, dass ihr da seid und dass ihr das auch mit uns macht. Und ja, wie geht's euch erstmal heute?
Gut. Gesund. Das ist das Wichtigste.
Gut, und gesund.
Mir geht's auch gut. Ich habe mich echt mega gefreut. Das ist auch nochmal eine neue Erfahrung und bin gespannt, was wir hier noch zusammenkriegen.
Ja, das wird auf jeden Fall toll. Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, aber ganz entspannte Sachen, keine Sorge. Ja, wir wollen natürlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern alle erklären, oder ihr, besser gesagt, sollt ihnen erklären, wie ihr überhaupt mit dem Tanzsport in Berührung gekommen seid, weil das ist ja das, was die meisten Leute nicht wissen. Deswegen erzählt doch einfach mal, wie seid ihr mit dem Tanzsport in Berührung gekommen? Seid ihr durch eine Tanzschule gelaufen bis in einen Hobbyclub und habt dann gedacht, wir machen das auch mal professionell, oder habt ihr von Kindesbeinen das angetan? Ihr dürft entweder jeder einzeln oder wie
ja,
ihr
der
möchtet.
Arthur hat
wir
ja offiziell
gleichzeitig, okay, die ganze Zeit.
Ja, gut.
Der Arthur hat ja
okay.
Offiziell Gast Nummer 1 auf seinem Mikro stehen.
Gut,
was
danke.
Ich ja für eine absolute Unverschämtheit halte, aber deswegen darf mein lieber Tanzpartner jetzt auch starten.
Also die Geschichte ist schon so oft erzählt worden, ich überlege gerade, ob ich sie
aufpeppen
einfach mal
kann.
Genau anders erzählen kann, einfach damit ich nicht das Gefühl habe, mich zu wiederholen. Ich fange an, ja?
Oh ja.
Alles klar. Also bei mir war das ganz simpel, mit meiner Familie, mit Papa und Mama aus Russland nach Deutschland emigriert mit 8 Jahren. Davor keine Vorerfahrungen mit dem Tanzsport. Geschwommen bin ich vorher, leistungstechnisch. Und dann, ganz zufällig, hatte meine Mama mich einfach gefragt, so wie wahrscheinlich viele Mütter ihre Söhne, ob du Lust hast, mit Tanzen anzufangen.
Die Antwort war nein.
Mein Gedanke war danke, gar kein nein. Bock. Aus meinem Mund kam, klar Mama. Und dann bin ich beim Tanzsport gelandet. Und die erste Zeit, muss ich ehrlich sagen, habe ich es nicht gemocht. Ich habe es wirklich einfach zu Liebe zu meiner Mama gemacht. Aber nach ein paar Jahren habe ich selbst den Drive da drin entdeckt und dann auch selbstständig dabei geblieben.
Ich mochte es von Anfang an.
Du wurdest dazu auch geleitet von deinen Eltern.
Sagen wir es mal so, ich komme ursprünglich aus der Ukraine und dort hatten wir so einen kleinen, wie so einen Tanzkreis, was in den Schulunterricht mit eingebunden war. Und da habe ich quasi meine ersten Tanzschritte gemacht, die aber nichts mit Standard oder Latein zu tun hatten, sondern eher so eine allgemeine Ballettausbildung war, ein bisschen Volkstanz, ein bisschen Walzer, alles so wirklich allgemein gehalten. Und das mochte ich sehr. Als wir dann nach Deutschland gekommen sind, hatte meine Mama gesagt, naja, du musst ja weiterhin an deiner Körperhaltung arbeiten. So ein Mädchen darf doch nicht krumm durch die Welt laufen. So war ungefähr Mamas Aussage. Und deswegen sind wir hier durch einige Tanzschulen gelaufen und haben uns verschiedene Tanzstile angeguckt. Und komischerweise hatte ich an sich die unangenehmste erste Tanzstunde. Ich hatte keine Sportsachen dabei, bin auf dem Parkett ausgerutscht und hingefallen. Und das war eigentlich ein sehr traumatisches Erlebnis. Für eine erste Probestunde bin eigentlich zu meiner Mama gelaufen und habe gesagt, es klappt nicht, ich möchte das nicht. Und meine Mama, eine starke Frau, hat gesagt, reiß dich zusammen. Und nachdem du zu Ende geheult hast, gehst du gefälligst weiter in den Unterricht.
Ja. Höre ich öfter, dieses Teil. Dass Kinder irgendwie kein Mitspracherecht haben. Ne? Du musst da jetzt weiterhin.
So, und dann hat es aber im Unterricht selbst hat es total Spaß gemacht. Und meine Mama hatte sich Sorgen gemacht, dass ich vielleicht nicht genügend Talent habe und hat direkt nach der ersten Stunde meinen Trainer fragen wollen, ob ich denn was tauge. Und er hat gesagt, ja, Frau Salita, Ihre Tochter hat das Jahresprogramm gerade in der ersten Stunde gelernt. Also ich denke schon, dass sie was drauf hat.
Da könnte was draus werden. Ja.
Und das waren beruhigende Worte für meine Mama. Deshalb durfte ich auch weiterhin in den Tanzunterricht
gehen. War das für euch? Wie lange ist das schon her?
Sehr lange.
Also,
du musst jetzt keine der ungenauen Daten sagen, aber...
Ich denke, vor 22 Jahren habe ich angefangen zu tanzen.
Dieter. Vor 20 Jahren ungefähr. Also wir waren beide 8. Wir waren beide 8, als wir mit dem Tanzsport, also Latein, angefangen haben, ne?
Ja.
Jawohl.
Ich habe genickt.
Ja, das sieht man ja nicht, ne? Obwohl, wenn wir das hier mit Videomaterial unterlegen, dann könnte man das vielleicht gesehen haben, wie Anna ganz doll genickt hat. Ja. Nee, das ist ja, also seid ihr von Kindes an dabei und eure Eltern hatten auch nichts mit dem Sport an sich zu tun.
Nö.
Nee, meine Eltern auch nicht. Waren vorher keine Tänzer, beruflich nichts mit dem Tanzen zu tun. Also komplett Einzelgänger in der Familie.
Und dann seid ihr in einen Verein gekommen irgendwann und habt dann alle möglichen Klassen auch durchlaufen. D-Klasse dann angefangen und habt euch dann nach oben getanzt über die Jahre hinweg.
Ja, also angefangen haben wir beide im Grüngold Casino Wuppertal.
Genau.
Und haben dort unsere ersten Schritte gemacht in unterschiedlichen natürlich Tanzpartnerschaften, aber ich habe komplett von der D-Klasse an wirklich alles mitgemacht. Und ich glaube, Arthur, bei dir war das genauso, oder?
Ja, wir haben tatsächlich sogar in derselben Kindergruppe beim selben Trainer angefangen.
Ja.
Und ich kann mich noch erinnern, das erste Mal, als ich Anna gesehen hatte, ich glaube, ich war 9, das war kurz vor der Kindergruppe, da bin ich in den Saal rein. Ich weiß nicht, vielleicht kennen einige den Verein vom Grüngold Casino, es gibt einmal den Saal oben, wo man durch die Eingangstür kommt und dann muss man runter in quasi in den Keller, der ist der zweite kleinere Saal und dann durch die Umkleide kann man dann quasi rein und dann habe ich die Tür von der Umkleide in den Saal rein aufgemacht, wollte gucken, ob schon jemand im Saal ist und da war auf dem Boden ein engelsähnliches Geschöpf.
Oh mein Gott! Kann ich lange das bitte Beine, hinterher ja, ausgeschnitten das Ganze, haben?
Lange Beine, lange Arme, schlank, blond, in einem perfekten Spagat, wirklich in einem perfekten Spagat, hat sich schon mal vorgedehnt. Das war das erste Mal, dass ich Anna gesehen hatte. Ich wusste nicht, wer das ist. Ich dachte mir so, okay.
Hier bin ich falsch.
Weil so tief kam ich nicht in den Spagat. Genau, und wir haben tatsächlich in derselben Kindergruppe angefangen, kennen uns dementsprechend schon seit mehr als 20 Jahren und haben halt aber immer in verschiedenen Tanzpartnerschaften getanzt, aber gemeinsam sind wir dann immer wieder zum Gruppentraining gereist vom Hauptbahnhof. Das heißt, wir hatten schon lange dieselbe quasi Peer Group und erst als wir 18 waren, haben wir dann zusammen auch angefangen zu tanzen. Aber zuvor haben wir schon sehr, sehr lange selbst gegenseitig gekannt. So.
Wie ist denn jetzt, seid ihr natürlich schon auf einem Top-Niveau. Ihr seid in Nordrhein-Westfalen ja, was ich schon eingangs gesagt hatte, zigfache Landesmeister und jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren die deutsche Vizemeister. Jetzt als Aktive, was habt ihr noch an Zielen und was könnt ihr euch vorstellen, nach der aktiven Karriere anzustellen? Denn ihr wisst ja auch selber, irgendwann macht der Körper das dann auch nicht mehr mit, habe ich ja auch selber erfahren dürfen.
Was? Warum bist du so negativ? Also ich habe vor, dass mein Körper noch sehr lange funktioniert.
Ja, aber sagen wir mal, irgendwann muss man ja auch dann dem Körper, das Training ist ja nicht einfach, dann auch sagt der Körper vielleicht auch einem, hör mal, habt ein Gespräch miteinander und dann sagt der Körper, hör mal, wir müssen mal reden.
Also mit 100 können wir gerne drüber reden vorher. Also
Senioren 7, Master 7 machen wir dann noch, ja.
Bei Jana kann ich mir vorstellen, dass sie eine neue Seniorenklasse erfinden wird.
Also habt ihr, was ist dann sportlich euer Ziel noch jetzt?
Gast 2.
Unfassbar. Also, ich sag mal so, das ist natürlich, ist vielleicht irgendwo eine Standardantwort, aber ich denke, dass ein ambitionierter Sportler auch die Höchstleistungen schaffen möchte und die besten Plätze sammeln möchte, wenn man eben an einem Wettbewerb teilnimmt. Deswegen ist es kein Geheimnis, wir wollen absolut an die Spitze. Wir wollen Deutscher Meister werden, wir wollen in die Finalrunden der Hauptturniere, ja, Grand Slam, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. In meinen Augen, wenn man diesen Sport schon so lange betreibt und so viel Zeit, Leidenschaft, Entwicklung durchläuft und da reinsteckt, dann muss man halt auch wirklich sich klar machen, welche Ziele man hat. Und da bin ich auch ganz ehrlich, wir haben die höchsten Ziele. Für alles andere ist der Aufwand halt wirklich enormst hoch. Und für mich ist das, ja, das Tanzen ist wirklich die Liebe meines Lebens und das möchte ich auch dann komplett in allen möglichen Facetten dann ausleben. Ob jetzt im Saal der Unterricht an sich, ja, mein Körper weiterentwickeln, ob auf einem Turnier die besten Plätze belegen, ob bei irgendeiner Demoschulung dann wirklich die Bestleistung bringen. Das ist für mich ein Gesamtkonzept, ein Gesamtprodukt und das strebe ich an.
Dass ihr das schon miteinander besprochen habt, das ist ja offensichtlich. Also ich denke, da fahrt ihr auch eine Linie zusammen.
Absolut. Und neben den Ergebniszielen sind wir jetzt auch in einer Phase, wo es für uns darum geht, auch einen gewissen, ich sag mal, Footprint im Tanzsport zu hinterlassen. Dass die Leute sich auch nach unserer aktiven Karriere sich daran erinnern und vor allem sich daran erinnern, dass wir anders waren als die anderen Paare, dass wir einen eigenen Stil auf die Fläche gebracht haben. Und die Frage ist natürlich, wie groß wird der Footprint sein, den wir hinter uns lassen? So, und daran arbeiten wir aktuell. Also wird der Footprint regional sein, wird er national sein oder wird er international sein und wie groß?
Eine Frage, die wir vielleicht noch hätten, die habt ihr bestimmt auch schon oft in eurer Karriere oder jeder Sportler hat sie in der Karriere gehabt, Rückschläge. Wie seid ihr damit umgegangen oder wie geht ihr heutzutage noch damit um, wenn ihr mal ein Ergebnis, was nicht so vielleicht ist in eurem Sinne oder wenn vielleicht mal ein Turnier nicht so gut läuft, wie geht ihr damit um? Vor allen Dingen mental ist das ja mittlerweile eine sehr, sehr große Herausforderung. Da gibt es ja mittlerweile genug auch im Leistungssport, nicht nur jetzt im Tanzen, sondern generell auch, das wird ja immer professioneller und professioneller. Wie geht ihr damit um?
Das ist übrigens eine sehr gute Frage.
Also ich würde auch sagen, aus jetziger Sicht, aus jetziger Perspektive, wo wir wirklich schon so lange dabei sind, kann ich, aber ich glaube, ich spreche da auch für uns beide, können wir wirklich sagen, jeder Rückschlag, jedes noch so negative Ergebnis hatte definitiv einen Sinn. Ob es jetzt den Sinn hatte, uns in den Hintern zu treten und zu sagen, ey, wir müssen noch härter arbeiten, ob es den Sinn hatte, sich deutlicher Gedanken zu machen, an was man arbeitet, mit wem man arbeitet, welcher Schritt der nächste ist in der Karriere, ob es auch wirklich war, sich mental zu stärken, um stärker eben aus den Niederlagen rauszukommen. Das könnte ich aus jetziger Sicht sagen, das war alles in Ordnung so. Aber wenn man gerade in dem Moment ein Ergebnis kassiert, womit man nicht rechnet oder was einen natürlich runterzieht, ist es in dem Moment, die Phase ist wirklich mental sehr, sehr schwer. Es ist sehr emotional sehr schwer, das Ganze zu verarbeiten und vor allem die Motivation auch zu finden, weiterzumachen, weil man hinterfragt sich natürlich, ob das Ganze einen Sinn hat. Und vielleicht ergreife ich mal an dieser Stelle auch die Möglichkeit, an alle Tänzer, an alle Sportler da draußen, die uns möglicherweise zuhören, zu sagen, Leute, es ist halt, man hört es so oft, man sieht es so oft in den Videos, Podcasts, Reels, sonst was, gebt nicht auf, aber das ist wirklich Fakt, das ist so, gebt nicht auf, sucht euch mentale Hilfe, Sport, sportliche Hilfe, ja, auf jeder möglichen Ebene, dass ihr eurer Leidenschaft weiter nachgehen könnt, weil ein schlechtes Ergebnis definiert definitiv nicht euren ganzen Weg und es definiert auch nicht eure Karriere. Es fühlt sich in dem Moment schlimm an und wie ein Weltuntergang für sich selbst, aber in Wirklichkeit ist es nur ein ganz, ganz kleiner Rückschlag, an den man sich womöglich auch gar nicht mehr erinnern wird am Ende seiner Karriere.
Ja, ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, vor allem an die vielleicht noch jungen Tänzer und Tänzerinnen, die noch sogar am Anfang ihrer Karriere stehen, die vielleicht sogar nochmal andere Rückschläge natürlich haben, aber ich denke mal, du, Lars, wirst natürlich auch schon den einen oder anderen Rückschlag in deiner Karriere gehabt haben.
Nö.
Na, auf keinen Fall, natürlich. Alles gewonnen,
immer
natürlich.
Immer auf der Höhe gewesen. Immer.
Alles
immer
abgeräumt. Nee, aber es ist ja wirklich wichtig, auch als aktiver Sportler immer dann neu aufzustehen. Man sagt ja mal, what doesn't kill you makes you stronger. Das ist ja immer, immer weitermachen, immer weitermachen. Sich jeden Tag immer weiter auf in den Saal zu stellen, immer weiter zu. Ich finde das wirklich ganz, ganz wichtig, so in der heutigen Zeit, weil man immer das so gefühlt mehr mitbekommt, ah, es klappt mal nicht, dann, ach komm, neuen Tanzpartner oder neue Trainer. Das ist ja leider, ich will nicht sagen Mode, aber heutzutage schon, oder würdet ihr sagen, kriegt ihr das auch mit so?
Ja, absolut. Also wir kennen das natürlich aus der Tanzszene, dass es gang und gäbe ist, dann unzufrieden zu sein und zu sagen, mein Trainer ist der Falsche, mein Tanzpartner ist nicht richtig. Aber ich denke da, was uns auch zusammen als Team ausmacht, ist, dass wir sehr selbstreflektiert sind und uns auch gegenseitig immer ehrlich die Meinung sagen. Und
das kann ich bestätigen.
Danke, Nick. Unbezahlte Werbung. Das kann, ja, also es ist wirklich sehr, sehr wichtig, sich selbst zu hinterfragen, was kann ich denn besser machen, beziehungsweise sich zusammen hinzusetzen und zu sagen, was können wir als Paar optimieren in unserem Gesamtprozess. Und das soll euch wirklich nur ihr Süßen da draußen motivieren und nach Lösungen suchen und nicht dem Problem quasi nachzugeben und zu sagen, ja, das ist jetzt ein schlechter Platz, also sind alle anderen schuld, nur ich nicht.
Ja, diese Selbstreflexion, ne, das ist ganz wichtig. Das ist auch ein für die Rückschläge, um darauf nochmal zurückzukommen, für die ganzen Leute da draußen. Ne, einfach mal, ich fasse mir an die eigene Nase.
Grad, richtig, richtig.
Dass es sein kann, dass es nicht die Wertungsrichter ausnahmsweise mal waren.
Es ist grundsätzlich wirklich eine sehr, sehr gute Frage, weil das ist ein Thema, mit dem sich alle Tanzsportler, unter
generell
anderem auch die
Sportler,
Trainer,
ne?
generell Sportler, unter anderem auch die Trainer zu wenig befassen, weil wir so sehr darauf fixiert sind, besser zu werden, dass wir gar nicht drüber nachdenken, wie viel, auch im positiven Sinne, Rückschläge eigentlich in unserer Entwicklung ausmachen. Und da muss man eine Sache sagen, im Endeffekt ist ein Rückschlag ein individuell definiertes Wort, weil das immer davon abhängt, wie hoch mein Eigenanspruch ist. Und da muss man sehr genau sein, weil im Endeffekt wollen wir alle gewinnen. Der Punkt ist aber der, es gibt nur einen ersten Platz. Und dann bei einem großen Turnier von, sage ich mal, 60, 70, 80, vielleicht 100 Paaren, gibt's dann bis zu 99 was Verlierer.
Und ein Gewinner.
Und ein Gewinner. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr klein, dass ich im Endeffekt dann wirklich der Beste bin. Und dann hängt das natürlich auch davon ab, wie groß das Turnier ist. Also bin ich Erster im Dorf oder bin ich Erster auf der Welt? Und im Endeffekt ist es wichtig zu verstehen, dass die, sagen wir es mal so, die individuell gesagten Rückschläge eigentlich die beste Motivation sind, intrinsische Motivation, um wirklich weiterzugehen und besser zu werden. Und jetzt kommt ein Punkt, wo ich quasi selbst die Erfahrung gemacht habe. Je höher der Eigenanspruch ist, beziehungsweise je mehr Zeit, Energie, Geld man investiert, desto höher ist logischerweise dann auch der Anspruch an das Ergebnis. Und wenn der Anspruch nicht erfüllt wird, dann schmerzt das, dann schmerzt das. Das schmerzt so, je nachdem, ja, was der Fall ist, aber das schmerzt teilweise so heftig, dass es schon übers Mentale hinaus wirklich ins Physische geht. Da hatten wir auch eine Erfahrung vor, glaube ich, einem Jahr oder so. Und das sind natürlich Phasen, wo man überlegt, ob das wirklich noch Sinn macht, ob man nicht aufhören möchte und so weiter und so fort. Ob man wirklich es über sich ergehen lassen möchte, weil es so sehr wehtut. Und sagen wir es mal so, die Menschen, die wir sind, wir wollen halt diese Schmerzen nicht nochmal spüren. Dementsprechend härten wir uns ab und versuchen dann teilweise Sachen an uns abprallen zu lassen. Und dann, wenn vielleicht das nächste Mal ein Rückschlag kommt, sagt man, so ist es halt. Der Punkt ist aber der, dass eigentlich die krassen Emotionen, egal ob nach oben oder nach unten, egal ob gewinnen oder Rückschlag, das sind eigentlich die Sachen, die uns weiterbringen. Das heißt, wenn ich neutral einem Ergebnis gegenüber bin, dann ist es eigentlich der schlechteste Ausgangspunkt, um von hier aus besser zu werden, weil ich werde wahrscheinlich von hier aus nicht allzu sehr mich selbst hinterfragen, was ich hätte besser machen können oder was ich besser machen muss. Und ich werde wahrscheinlich von hier aus nicht denselben Weg weitergehen. Je vor allem größer der Schmerz, und wir wollen ja als Menschen vom Schmerz weg, je größer der Schmerz, desto wahrscheinlicher ist es, dass ich von hier aus mich weiterentwickeln werde. Und wenn ich jetzt so im Nachhinein in die Vergangenheit reinschaue, dann war immer die Phase nach den größten Rückschlägen eigentlich die Phase von dem größten Aufschwung, was die Entwicklung anging. Und das ist natürlich so ein zweischneidiges Schwert, mit dem man klarkommen muss.
Das finde ich aber ganz, ganz wichtig, weil das ist den meisten ja gar nicht bewusst. Die meisten denken, oh, Rückschlag, wie ihr beide gerade gesagt hattet, oh, ich höre auf, ich habe keine Lust mehr. Und aber genau das ist der Punkt, wo es da meistens sogar so sich steigert oder so besser wird, da muss man wirklich durch diesen Schmerz, wie du es gesagt hast.
Richtig.
Diese Erfahrung muss man halt leider machen. Das gehört leider zum Leistungssport dazu.
Richtig. Ja. Und nicht nur zum Leistungssport.
Durchbeißen. Ja. Du musst dich halt wirklich durchbeißen, genau. Und ich meine, es geht weiter.
Ja.
Und am nächsten Morgen stehst du auf und naja, klar, du triffst eine Entscheidung. Ne? Entweder du ziehst weiter durch. Richtig. Oder du lässt dich davon mitreißen.
Es gibt ja gerade grundsätzlich so ein bisschen in der gesamten digitalen Welt, alles, was ich so auch bei YouTube mir anschaue oder bei Instagram, gibt es so ein bisschen die Tendenz, dass man sagt, okay, Leben ist, wir streben zu Happiness, ja, dass wir glücklich sind, dass wir jeden Tag glücklich sind. Und der Punkt ist aber der, dass das nur eine Seite des Ganzen ist. Das heißt, das Leben besteht aus Happiness und Suffering. Das heißt, ich muss beides im Endeffekt, also ich muss mit beiden klarkommen. Ich muss verstehen, dass beides mit dazugehört. Ansonsten bin ich nicht vollständig. Ansonsten verpasse ich etwas. Weil wenn ich nur zu Happiness strebe, dann gehe ich nur zum kurzzeitigen Glück. Und meist ist das kurzzeitige Glück das langfristige Leid.
Und mit diesen Worten
verabschieden wir uns von Lebensweisheiten mit Arthur und unserem neuen Segment, was wir jetzt einführen werden.
Es könnte eine neue Rubrik in eurem Podcast sein. Ja. Sehr, sehr gerne haben wir diese Idee reingebracht, über das finanzielle Reden.
Ja, also Ausstrahlung um Mitternacht.
Genau. Müssen wir von Domian von 1 Live.
Genau, genau.
Müssen wir noch Anrufer empfangen, ja. Nee, das sind auf jeden Fall wichtige Sachen, die auch nicht nur auf den Sport zu beziehen sind, sondern eben auch auf das Leben und Menschen nur dadurch stärker machen. Ja, wir haben auch ein kleines Segment, was wir mit jedem Gast machen werden. Ihr seid natürlich die Ersten.
Oh, oh.
Das ist der Parkett ans Mikrofon Fragebogen.
Mhm.
Oder auch PAMF. Ich hoffe, ihr promotet das bitte auch als Pump. Ja, das F nicht vergessen am Ende. Und das sind 10 Fragen, die 5 haben da ein bisschen was mit dem Tanzen zu tun, 5 aber auch nicht. Ganz banale Fragen, einfach um euch noch ein bisschen besser kennenzulernen.
Es ist keine Blitzrunde, oder?
Nein, lass uns eine Blitzrunde jetzt draus machen. Wir müssen so schnell wie möglich, der erste Gedanke, der kommt, den müssen wir antworten.
Ja, also bei manchen könnte das auf jeden Fall machen, weil das ist eine Entweder-Oder-Frage und beziehungsweise es ist eine Entweder-Oder-Frage. Fällt mir gerade auf. Und bei den anderen könnt ihr euch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Seid ihr bereit dafür?
Okay. Jawohl.
Ich bin aufgeregt.
Banale Frage zum Start. Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Kaffee.
Gibt es da einen Grund für?
Lässt mich überleben.
Gut, same.
Für Kaffee gibt es genug Gründe.
Okay, gut. Aber Kaffee, wirklich? Hast du deine Sucht gekippt?
Ich kenne dich seit 20 Jahren. Ja, davor war Tee. mit dir Kaffee inzwischen.
Ging nicht anders. Nee. Das geht ja um jetzt, also ist es Kaffee. Ja, ist ja auch okay. Wie sieht es mit Haustieren aus? Haustiere.
Was ist die Frage?
Wie sieht es bei euch mit Haustieren
aus? Nein, wir haben keine Haustiere, wir hatten schon drüber gesprochen. Also wir finden natürlich Tiere grundsätzlich einfach nur geil. Ich glaube, wir haben schon in jeder Stadt, in der wir jemals ein Turnier getanzt hatten und wo wir quasi noch ein Day-Off hatten, hinterher oder davor, haben wir den Zoo besucht. Wir lieben Tiere, aber wir haben kein Haustier, weil wir irgendwann mal für uns gesagt haben, bei unserem aktuellen Lifestyle wäre ein Haustier entweder Tierquälerei oder im Endeffekt würden wir das die ganze Zeit an unsere Eltern oder Bekannten weitergeben. So, und,
also du meinst mit eurem Lifestyle jetzt nicht, dass ihr
gerne Tiere quält,
ja, sondern nur mal, um das klarzustellen. Aber das kam jetzt so, ja, bei unserem Lifestyle.
Sind,
ne?
Genau.
Du meinst, dass ihr viel unterwegs seid und deswegen auf der Line. Okay,
danke, Lars, für die Klarstellung.
Ja, ich wollte nicht, dass ihr jetzt einen Shitstorm dann auf euch zukommt.
Greenpeace meldet sich morgen.
Ja, im Endeffekt genau deswegen, ne? Weil wir verstehen, dass wir gar nicht dem Lebewesen überhaupt Zeit und die Liebe geben könnten. Selbst wenn wir nicht unterwegs sind, ich meine, so ein ganz normaler Alltag, wir sind
ja, da kommen wir jetzt gleich noch zu, keine Sorge. Ihr nehmt schon direkt was vorweg.
Es tut mir leid.
Wie sieht's mal aus mit dem Lieblingsschulfach? Was habt ihr in der Schule am liebsten gehabt?
Sport.
Sport und Philosophie.
Sport und Philosophie.
Philosophie hört sich gut an, ja.
Nee, nehme ich auch, ne, Arthur?
Gibt es sowas eigentlich wie einen tanzfreien Tag bei euch? Habt ihr es auch mal, dass ihr euch wirklich einen Tag vor euch nimmt, wo ihr sagt, wir beschäftigen uns jetzt gar nicht mit dem Tanzen, wir chillen einfach nur mal und schalten komplett ab.
Oder unbedingt.
Wenn ihr das nicht habt, oder wie sähe es dann aus?
Genau.
Ich sag mal, wir haben im Idealfall, ja, in the perfect world, haben wir einen Day Off in der Woche und wir beschäftigen uns dort nicht aktiv mit dem eigenen Tanzen. Aber entweder beschäftigen wir uns analytisch damit oder mit dem Tanzen unserer Schüler.
Ja.
Deswegen so komplett, muss ich sagen, kommt man gar nicht davon weg. Also entweder das wären die letzten Trainingseinheiten irgendwie noch im Kopf durchgegangen, selbst wenn man gar nicht drüber spricht, aber für einen selbst, du kommst gar nicht komplett davon weg. Oder du hast 150 WhatsApp-Nachrichten zu beantworten und irgendwelche Videoanalysen von Schülerhausaufgaben, sodass du dich definitiv mit dem Tanzen beschäftigst.
Und ja, in einer Utopie, wie sähe der da aus?
In einer Utopie versuchen wir, 5-mal die Woche zu trainieren. Einmal die Woche haben wir dann kein Training, aber wir beschäftigen uns dann mit anderen Sachen, organisatorisch und so weiter und so fort. Und einmal die Woche versuchen wir, einen Day Off zu haben. Das heißt, einen Tag, wo wir uns körperlich wie mental erholen. Ist halt nicht immer möglich, aber das wäre zumindest so die.
Also die Utopie wäre auf Malediven.
Einen Tag die Woche. Die Woche.
Rüberbeamen, sich kurz erholen und sonnen und wieder zurückkommen.
Okay, das,
aber ja, wir sind ja in der Utopie.
Ja, okay, da geht das auf jeden Fall. Da
siehst
geht
du?
Das. Dann, wie sieht denn ein Turniertag bei euch aus? Gibt es Ritualien, die der andere jeweils einhalten muss oder Rückenbrauen machen oder sowas? Das war bei mir immer die Arbeit, die ich verrichten durfte. Und ansonsten bitte lass mich in Ruhe.
Also ich glaube, ich fange mal an, weil ich mehr auszuholen habe. ein Turniertag, je nachdem, ja, natürlich, wann die erste Runde bei uns beginnt, aber ich rechne am Abend immer die Zeit zurück. Also da fängt das Turnier an, wir wollen 1,5 bis 2 Stunden, ja, je nachdem, davor da sein. Dann wie lange brauchen wir für die Anreise, wie lange muss ich mich fertig machen, tralala. Und früher hatte ich tatsächlich, jeder hatte verschiedene Aufgabenbereiche. Arthur hat mir beim Rückenschmieren geholfen. Ich musste ihm irgendwie hinten noch ein bisschen die Frisur richten. Und ja, aber jetzt mittlerweile kriege ich das tatsächlich irgendwie, ich mache mich komplett selbstständig, braun, fertig, Schminke, Frisur, alles, was dazugehört. Ich glaube, das höchste der Gefühle ist, Arthur muss mein Kleid hinten vielleicht zumachen.
Selbst das schafft sie selbst.
Selbst das würde ich selbst, genau.
Ich verstehe gar nicht, wie das geht. Also wie kommen die Arme an den Rücken?
Ich kriege nicht mal meine Hose zu.
Und beim Arthur, ich sage ihm immer, hast du alles mitgenommen? Das heißt, ich mache die Check-up der Packliste. Und dann sagt er, ja, du musst mir bitte am Abend davor noch helfen, hier ein bisschen die Haarkante, ja, gerade zu machen. Ja, kein Problem. 5 Minuten vom Rausgehen zum Turnier. So, dass man ungefähr die Vorstellung hat, wie knapp das ist. Ach, kannst du mir noch schnell? Und ich so, ja, naja, klar, mache ich das trotzdem. Aber er kriegt einen sehr unzufriedenen Blick zugeworfen.
Also im Endeffekt sind viele Sachen schon so oft gemacht worden, dass sie automatisch sind. Das heißt dann viele Sachen,
genau,
müssen wir,
die Haare mache ich dann schon automatisch.
Da müssen wir nicht lange drüber diskutieren, aber ich musste an der Stelle sagen, also die Anna ist wirklich heftig, weil ich meine, wir wissen alle, dass die Damen, was das Fertigmachen zum Turnier, doppelt bis dreifach so viele Sachen machen müssen und beachten müssen, als zum Beispiel die Herren, dementsprechend auch die Zeit einrechnen müssen. Und im Endeffekt macht sie das wirklich alles selbstständig. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen, ich brauche nicht irgendwas nachzufragen. Sie steht dann im Endeffekt vor dem Parkett perfekt hergerichtet, sodass dann im Endeffekt nach dem Turnier die größten Fragen noch nicht mehr zum Tanzen kommen, sondern von den anderen Damen, wie kriegst du deine Beine so braun und oh, dein Make-up ist so hübsch und deine Haare sind so perfekt, wie kriegst du das hin? Ich meine, das sind so 1000 Sachen, die man jetzt vielleicht irgendwie nicht in erster Linie bedenkt, weil man möchte in erster Linie gut tanzen, aber das Gesamtpaket macht es und ich finde, das macht Anna wirklich Bombe und das hat sie alles selbst über die Zeit, ich würde schon beinahe sagen, perfektioniert. Ja.
Du machst das ja auch schon ein paar Jährchen. Ne?
Gast 2.
Also wieder, ihr seht das nicht, aber ich mache ganz große Augen. Props gehen raus. Wow.
An Miss Salita.
Ja, ist gut. Nee, das ist über die Jahrzehnte wahrscheinlich auch einfach, ne? So eine Routine. Ich weiß, sie wird jetzt mal, was habt ihr an Turnieren getanzt in eurem Leben? Schon 300, 400, 500 oder was? Ne?
Boah, aber tatsächlich gute Frage.
Also das sind schon sehr, sehr viele. Ne? Also ja. Das ist, dann läuft das halt einfach. Ich meine, Arthur, du hast jetzt nicht so viel zu tun, aber das läuft ja auch schon. Kann ich durchaus nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen. Irgendwie wurde es dann, die Zeit für die Haare machen, wurde dann auch immer weniger. Ne? Weil man dann denkt so, okay, das kriege ich schon irgendwie so halb im Schlafe, ne? Und die 3 Viertel da oben nach rechts kämmen, das kriege ich irgendwie hin. So. Also das
stimmt.
Ja. Aber tatsächlich ist eine kleine, also das ist jetzt nicht wirklich ein Ritual, sondern das hat sich so eingependelt. Wir stehen vor der Fläche, gleich sind wir dran, unser Heat. Und Arthur dreht sich immer zu mir und sagt, oh, jetzt müsste ich eigentlich noch mal schnell aufs Klo. Dann packe ich mir meist seine Hand und sage, du gehst jetzt nirgendwo mehr hin.
Das berühmte Glückspipi.
Ja.
Also ich sag mal so, wir haben auf eine Sache haben wir uns auf jeden Fall über die Jahre auch geeinigt. Wir sagen uns an einem Turniertag wirklich immer, wer wo ist. Also wir haben uns jetzt kein GPS eingepflanzt gegenseitig, aber so, dass der andere sich keine Sorgen machen muss.
Das ist auch ein guter Tipp an alle da draußen, die mal Turniere oder mal größere Turniere besuchen, wie Beispiel die Dancecomp, wenn ihr da tanzt und euren Partner irgendwie
nicht wiederfindet.
Ja, dass ihr euch vorher immer sagt, wo ihr geht, auch selbst wenn er sagt, okay, ich gehe mal eben auf Klo.
Genau.
Ja,
genau.
Dass du bitte hier wartest und mich nicht suchst, weil wenn ihr euch da einmal verliert, kein Handy dabei habt, dann ist es auch.
Ja.
Ja, wo ist denn Paar 56?
Also Leute, es erspart sehr viel Stress, kurz vorher zu kommunizieren, wer wo ist.
Ja.
Was sind denn eure Lieblingstänze?
Paso.
Arthur?
Muss auch nicht, muss nicht nur Latein sein. Kann auch, wenn ihr sagt, boah, ja, Slow Fox.
Ich liebe Disco Fox. Ne? Aber alles, ne? Vor allem mit ein bisschen Promille wird das dann auch besser.
In seiner Freizeit. Ja.
Allein im Bad, genau. Das hat sich über die Jahre gewandelt, weil im Endeffekt, das hängt ja auch davon ab, wie sehr man den jeden einzelnen Tanz versteht und fühlt. Und das, wir haben auch teilweise Phasen. Aber ja, Anna hat schon immer gesagt, Paso.
Das war wirklich schon immer Paso. Also schieß mich tot, selbst als kleines Kind, wo ich noch kein Paso getanzt habe. Aber ich habe das gesehen und es hat mir, ich habe es so gefühlt, also ich habe es wirklich so verinnerlicht irgendwie. Und das Verständnis und das Gefühl für den Tanz, hundertprozentig, ist immer wandelbar, je nachdem auch, womit man sich gerade beschäftigt und wie lange. Aber, boah, Paso, One Love.
España Kanye gives me chills.
Dieser eine, der hat es mir angetan.
Das ist übrigens, das war das Geilste überhaupt. Bei Spotify gibt es ja immer am Ende des Jahres einmal so eine Rangliste.
Was man am meisten gehört hat.
Richtig.
España Kanye.
Nummer eins,
das müssen wir mal posten. Ne?
Absolut. Also.
Mein Lieblingssong des Jahres 2022.
Was sagt Spotify dazu oder Apple Music?
Was höre ich, wenn ich glücklich bin? Was höre ich, wenn ich traurig bin?
Ja, das ist, aber es ist auch ein geiles Lied. Also muss man
so abwechslungsreich.
Klar strukturiert mit seinen Highlights.
Oh ja, geil. Ja, okay, dann haben wir die Lieblingstanz. Habt ihr denn eine Lieblingsfigur? Die muss nicht aus dem Paso sein, Anna, wenn du das nicht willst.
Also wir haben einen, wie nennt man das? Signature Move. Noch vor einiger Zeit gehabt. Viele Jahre getanzt. Jetzt nicht mehr.
Jetzt abgewandelt und die Premiere werdet ihr bei der Dancecom tatsächlich.
Spoiler Alert.
Spoiler Alarm. Genau, wir hatten so einen Signature Move. Die Hauptbezeichnung ist Horse and Cart. Und vor, ich glaube, wann war die Figur so hyped? Ich glaube, vor 40 Jahren vielleicht. Da haben, als die Herren noch in Ganzkörperanzügen getanzt haben, genau.
Das war geil. Ich würde mir die Zeit zurück.
Ja, da war das so, dass die Damen um die Herren rumgelaufen sind und die Herren haben sich im Kreis gedreht. So, und wir haben uns entschieden, wir machen das andersrum. Jetzt laufe ich wie ein Wilder um die Anna rum und sie steht in der Mitte ganz hübsch in der Ballerina. So.
Das ist in der Rumba.
Genau. Nee, in Paso.
vielleicht habe ich das in Paso nur nie gesehen, aber in der Rumba kommt es mir irgendwie bekannt vor.
In der Rumba.
Na gut, also das ist eure Lieblingsfigur, die ihr jetzt aber dann nicht mehr aktiv auf dem Turnier tanzt.
Wir haben jetzt ein bisschen unsere Choreo gearbeitet und das wieder eingebaut.
Wieder eingebaut in einer abgewandelten Form.
Also dann alle Leute, wenn ihr das sehen wollt, was wir uns da gerade versuchen zu erklären.
Spoiler.
Dancecomp. Erstes Mal, wo ihr das sehen werdet. Ja, habt ihr, was sind eure Vorbilder gewesen, als ihr groß geworden seid? Im Tanzsport natürlich, vorzugsweise, wenn natürlich auch jemand irgendwie anders euer Leben beeinflusst hat, dann auch gerne das.
Also ich würde mal super emotional erstmal antworten, meine Mama, was die Charakterzüge angeht, hundertprozentig. Mama, Props gehen raus an dich. Hiermit grüße ich meine Mutter.
Frau Salita, danke schön.
Und ansonsten im Tanzen, das war für mich die Julia Zagorychenko. Und zwar wirklich so, so, so viele Jahre. Aber klar, man geht ja mit der Zeit mit. Man bekommt, vielleicht muss man das Wort nicht unbedingt so als Vorbild, oh, das strebe ich jetzt genauso an, so zu tanzen oder so auszusehen, die Figuren genauso zu tanzen. So braucht man das nicht definieren. Aber definitiv gab es Leute, die mich sehr inspiriert haben über die gesamte Tanzkarriere. Und das war die Julia. Ich bin super fasziniert von der Nino Dzneladze momentan. Also es ist für mich wirklich eine Powermaschine im sehr positiven Sinne. Und ein riesen, riesen Danke und ganz viel Liebe an unser Trainerteam. Weil letzten Endes sind das die Leute, die uns motiviert, inspiriert, weit gebracht haben und Sachen beigebracht haben. Deswegen wäre es an sich komisch zu sagen, alle anderen sind meine Vorbilder gewesen, außer meinen Trainern. Deswegen in erster Linie waren es unsere Trainer auf dem gesamten Weg. Und natürlich hat man dann visuelle Einflüsse von eben Möglichkeiten, ja, ob Videos oder dann durch das persönliche Treffen in den Stunden gab es definitiv Leute, die das Ganze, den Weg unterstützt und supportet haben.
Das hast du gut gesagt, Anna.
Ich danke dir, Arthur.
Und bei dir, Arthur, gab es da auch, hat Julia dich auch beeinflusst?
Nee, Anna hat ihn beeinflusst.
Ja, das stimmt. Ohne Anna wäre ich nicht so gut geworden. Also ich habe eine interessante Geschichte dazu, vielleicht auch für die jungen Tanzsportler. Ich habe bis zu meinem 19. Lebensjahr bei meinen Eltern gelebt und in meinem Kinderzimmer waren auf den Wänden laminiert Fotos von meinen Tanzvorbildern und das habe ich, glaube ich, aufgehängt, da war ich so 14 wahrscheinlich.
Kann ich auf jeden Fall bezeugen.
Genau. Ja.
Das ist alles wahr, was er erzählt.
Das stimmt. Genau, weil meine Mama hatte mir damals gesagt, du musst visualisieren, wie du aussehen möchtest. Und auf diesen Fotos, quasi in meinem Kinderzimmer, die Wand entlang, waren solche Paare wie Slavik Krikliwi, Karina Smirnov, Michael Maletowski, Joanna Lunis, Sergej Surkov, Melia,
Franco,
genau, mit Oksana. Und witzigerweise sind das tatsächlich auch die Leute, bei denen wir heutzutage unter anderem trainieren. Und
Visualisierung ist aufgegangen. Genau,
auf jeden Fall. Genau. Das sind ja auch, sagen wir mal, gute Tänzer, die haben ja irgendwie was erreicht.
Richtig.
Sagen wir mal so.
Sagen wir mal einfach. Lassen wir mal so unkommentiert stehen. Nein, das sind ja wirklich mega, mega Tänzer, also in ihrer Zeit waren das ja auf jeden Fall.
Das Thema, was wir jetzt einmal ansprechen, das hatten wir schon Anfang des Podcasts ein bisschen besprochen, so. Was wären so vielleicht die zwei, drei Dinge, die ihr jungen Tänzern vor allem mitgeben wollt, so als Hinweis oder als ja schon auch als, ja für mit auf dem Weg auf jeden Fall, was würdet ihr so den Jungen, die jetzt noch am Anfang der Karriere wirklich stehen, sagen, darauf kommt es an oder hört auf keinen, hört nur auf eure Trainer oder ne, gibt nicht auf, was sind so die zwei, drei Hinweise von den Vize-Deutschen Meistern und Weltmeistern aktuellen, das darf man ja auch nicht unterm Tisch kehren. Was sind so vielleicht die Dinge, die ihr euren, sag mal, dem Nachwuchs mitgeben wollt?
Also ich glaube, ich würde aus eigener Erfahrung, ja, und für jeden ist es subjektiv, aber ich würde aus eigener Erfahrung sagen, dass der wichtigste Gedanke über die gesamte Tanzkarriere bisher auch bei uns war, seit Kindesalter, vertraut euren Trainern. Das war das A und O, was uns über die gesamte Karriere begleitet hat. Ob es alles so aufgegangen ist, ja, ob man vielleicht Sachen dann umlernen oder ob Sachen teilweise Trainer an uns als Paar, ich sag mal, ein bisschen ausprobiert und experimentiert haben, ja, tänzerischer Natur. Das ist alles ein Weg gewesen, den man halt gegangen ist, wo man sich weiterentwickelt hat und ein absolutes Vertrauen, Loyalität gezeigt hat, Respekt diesen Menschen entgegengebracht hat, weil sie haben sich Gedanken gemacht, sie haben sich um uns gekümmert, uns über den gesamten Weg begleitet und zum Trainerdasein gehört definitiv mehr als einfach nur im Saal stehen und ein paar Schritte einem beibringen. Deswegen, ich würde wirklich sagen, liebe Leute, egal ob ihr gerade anfangt zu tanzen, in euren Anfangsphasen seid oder ob ihr schon fortgeschrittenere Tänzer seid, vertraut eurem Trainerteam. Ihr seid natürlich diejenigen, die sich euch diese Leute aussuchen, ja, und auf dem Weg kann sich auch einiges verändern, aber sucht euch die Leute aus, vertraut den Leuten und geht gemeinsam als ein Team euren Zielen entgegen und auf dem Weg ist es natürlich wichtig, einfach nicht aufzugeben. Bei manchen läuft es schneller, ja, dass die Ergebnisse zu erreichen, die man eben möchte. Bei manchen dauert es länger, aber es gehört alles zu eurem individuellen Weg dazu. Und da gehört auf jeden Fall sehr viel Ausdauer, aber auch Vertrauen dazu.
Ja, finde ich ganz, ganz wichtig. Arthur?
Also ich sage jetzt etwas, womit ich mich wahrscheinlich bei einigen unbeliebt mache.
Das schneiden wir auch raus.
Kein Problem.
Aber ich sage das aus eigener Erfahrung, sowohl das, was ich selbst verstehe aus meiner eigenen Entwicklung, als auch aus dem, was ich aktuell selbst bei Schülern und anderen Tänzern von außen sehe. In jungen Jahren keine Angst zu haben vor Arbeit. Und so früh es geht, Disziplin erlernen. Weil ich höre sehr, sehr viel, Kind muss Kind sein, aber man muss eine Sache verstehen, was heißt denn jetzt im Endeffekt Kind sein? Ich bin nicht dafür, dass die Eltern ihre Kinder dazu zwingen, etwas zu machen, was die Kinder hassen, weil im Endeffekt, und das hatten wir auch schon in der Vergangenheit zu Genüge gesehen, brennen die Kinder, selbst wenn sie erfolgreich sind, sehr schnell aus und haben dann keine Lust mehr drauf. Und hören dann teilweise zu früh auf oder mit teilweise traumatischen Erfahrungen. Das ist nicht das, was ich meine. Aber aus einer intrinsischen Motivation zu sagen, ich gehe jetzt einmal öfter ins Training, ich gehe jetzt einmal öfter joggen, ich mache jetzt etwas, was mich in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel Tanzsport, weiterbringt, weil ich in Zukunft besser sein möchte. Statt einmal öfter zu einem Geburtstag zu gehen, einmal öfter zu einer Party zu gehen, einmal öfter einfach nur irgendwo abzuhängen und wer weiß was zu machen. Weil im Endeffekt, je früher ich das lerne, desto einfacher wird der Rest meines Lebens werden. Und das ist das, was ich heutzutage immer noch merke, wie scheiße schwer das ist, weil ich im Endeffekt unabhängig vom Tanzsport, egal was ich machen möchte, möchte ich meinen Körper aufbauen, möchte ich eine bestimmte Ernährungsroutine haben, möchte ich in bestimmten Bereichen, egal ob es Sport ist oder was anderes, besser werden. Es geht immer erstmal mit einem Commitment ein, das heißt, ich brauche einen Motivationsschub, um zu sagen, okay, ich fange jetzt damit an. Das haben wir zu Genüge. Das sind dann immer so die guten, am Anfang des Jahres, die guten Jahresvorsätze. Ich melde mich jetzt im Fitnessstudio an. So. Aber es gibt einen guten Spruch, without commitment you will never start, without discipline you will never finish. Und im Endeffekt, dieses jeden Tag etwas machen, worauf man wahrscheinlich keine Lust hat, um sich dann aber am Ende von dieser Reise zu belohnen. Das ist etwas, das man so früh wie möglich lernen muss. Und wenn man das schon bereits in jungen Jahren getan hat, dann wird es zu deiner Identität und dann hast nicht das Gefühl, du musst dich zu etwas zwingen, sondern es ist schon bereits drin.
Absolut.
Und
wir drei nicken.
Und auch ja, schon, genau. Wir müssen ja sagen, ja.
Ja.
Wir müssen sagen, ja.
Ja,
das ist das, was ich jungen Tänzern empfehlen würde. Habt keine Angst vor Arbeit und habt keine Angst, Disziplin so früh wie möglich zu erlernen. Das wird euch später nur Gutes tun.
Ich kann auch nicht abzählen, wie viele Geburtstage ich von meinen Freunden verpasst habe, ja. Weil ich gesagt habe, ja, sorry, ich muss leider zum Summer Dance oder.
Ne? Genau.
Wo ich einfach gesagt habe,
ich habe Training, ich habe Turnier. Ja.
Also, und ich glaube aber nicht, dass du diese verpassten Geburtstage wirklich vermisst.
Nö.
Ja, halt.
Ich habe genug andere Gelegenheiten gehabt, mit denen ein kühles Getränk zu mir zu bringen.
Eine Limonade, Glas Limonade. So.
Habt ihr etwas auf eurer Bucketlist, also irgendwas, was ihr noch unbedingt machen wollt?
Ich möchte einen Panda umarmen. Wieso lacht ihr?
Okay, ja, damit habe ich nicht gerechnet, war das auch
ich auch nicht.
Das kam von null. Das hast du immer in deiner Tasche, ne?
Das kam aus dem tiefsten Inneren.
Also, das
die
war,
Bucketlist ist immer in der rechten Tasche.
Ja, cool. Dann danke dafür deine Antwort. Das ist eine ehrliche Antwort und das ist ja auch mal, das ist ja auch was, was man nicht jeden Tag hört von jemandem, ne?
Das stimmt.
Also das ist schon was Besonderes. Dankeschön. Arthur, hast du auch den Wunsch, einen Panda zu umarmen?
Absolut habe ich den.
Hast du vielleicht noch einen?
Wir hatten sogar
nein, eben nicht mein.
Wir hatten sogar das utopische, den utopischen Wunsch, einen Panda zu beherbergen.
Als
Haustier, genau. Es zu lieben und zu streicheln.
Aber ihr seid ja Tierquäler, da geht das nicht.
Ne? Das stimmt. Das wird nicht funktionieren.
Nochmal, falls jemand den ersten Teil nicht gehört hat, das war jetzt nicht ernst gemeint.
Also auf der Bucketlist steht auf jeden Fall die Welt bereisen. Es gibt genug schöne Orte auf der Welt, die man unbedingt sehen sollte, sehen müsste. Wir waren erst vor kurzem in Kroatien, in einem Nationalpark mit wunderschönen, der heißt Plitvicer Seen-Nationalpark. Im Internet findet man wunderschöne Bilder. In real ist es aber natürlich was anderes, weil das ist etwas, was wir verstanden haben. Selbst bei der besten Kamera sehen die Farben teilweise sogar besser aus als in Natur, aber das Gefühl von Größe und Tiefe und einer gewissen Energie, das wird man nie per Video oder per Foto wahrnehmen können. Und wenn du das Gefühl hast, dass die Natur um dich herum Berge, Wasserfälle lebendig sind, weil da so eine Energie herausgeht. Das ist etwas, was man bis zu seinem Lebensende, woran man sich erinnern wird. Und wir hatten dieselbe Erfahrung, als wir die Pyramiden von Gizeh besichtigt haben.
Deine Bucketlist.
Die Welt bereisen.
Welt bereisen, das ist auf jeden Fall.
Und man kann ja an vielen verschiedenen Orten einen Panda umarmen.
Ja, klar, Mecklenburg-Vorpommern, da kriegt man vielleicht irgendwo ein Panda zu Gesicht. Ne?
Tatsächlich sind die nächsten World Games in 2 Jahren, ab jetzt. Die nächsten World Games sind
das
in 2 Jahren.
Das werden wir alle nochmal googeln.
2 bis 3 Jahren in Chengdu. Da waren wir schon mal, aber das ist der perfekte Ort,
ja, um das auf jeden Fall, da
einen Panda zum Armen.
Da kann man ja. Panda umarmen. Ja gut, danke für eure ehrlichen Antworten. Das ist auf jeden Fall toll, dass ihr da euch auch nicht zurückschreckt, so Fragen zu beantworten. Und wenn ihr da draußen die zwei auch sehen wollt beim Tanzen, dann dürft ihr das natürlich auf der Dancecom machen. Heute ist ja Freitag von der Dancecom. Wir nehmen das natürlich eine Woche vorher auf, jetzt habe ich das für einiges verraten, aber wir nehmen eine Woche vorher auf, aber wenn die Folge veröffentlicht wird, ist der Freitag der Dancecom und die beiden tanzen am Samstag. Das heißt, wenn ihr die sehen wollt und den neuen umgeänderten Signature Move sehen wollt, dann dürft ihr gerne zu Dancecom kommen und dort euch das anschauen, das World Open Lateinfeld. Die Veranstaltung ist eine super tolle Veranstaltung. Wirklich toll, im großen Saal das auch erleben zu dürfen, da tanzen zu dürfen und das auch dieses Tanzen sehen zu können, was die Aktiven dort abliefern, denn das ist auch auf eine ganz, ganz große Show, die sie da abfeuern.
Ist also die Wuppertaler Stadthalle
der schönsten Veranstaltungsorte aktuell in unserer Föderation.
Ja, auf jeden Fall.
In dem Zuge möchte ich mich auch noch einmal bedanken bei unserem Videoproduktionsteam bei Dance Mode, einmal bei Anna und vor allen Dingen hinter der Kamera, man sieht ihn nicht, aber er ist gerade in Action bei Moritz Hehmann. Vielen Dank dir, Mo, dass du uns die ganze Zeit so hilfst und uns unterstützt und vor allen Dingen auch alles aufnimmst. Wir haben ja diesen Podcast, wer ihn gerade nur hört, der kann ihn sich auch gerne auf anderen Medien, vielleicht auf YouTube, das müssen wir nochmal gucken, wie wir es realisiert bekommen. Aber wir werden auf jeden Fall Ausschnitte hiervon noch online stellen, sodass man auch ein paar lustige Szenen nicht nur hört, sondern vielleicht auch sieht. Und deshalb, da würden wir uns natürlich mega freuen, wenn ihr uns nicht nur zuhören würdet, sondern auch natürlich angucken würdet. Das wäre hervorragend.
Und Dance Mode könnt ihr ansonsten auch bei Instagram followen, liken, kommentieren.
Teilen, alles
teilen,
Mögliche.
Der
alles
beste Mögliche. Dance Public der Welt.
Der ganzen Welt. Vielen Dank.
Ja, wenn ihr noch Fragen oder Vorschläge an Gästen habt, die wir einladen sollen oder die wir interviewen sollen und Fragen dort schicken möchtet, dann haben wir natürlich auch eine E-Mail-Adresse. Das ist podcast@tnw.de, also eine ganz offizielle. Die wird auch gelesen, die ist ab sofort auch aktiviert. Der Nick und ich kriegen die E-Mails dann und können euch antworten oder auch diese Gäste einladen, wenn ihr jemanden nochmal wisst. Wir haben auch eine Website über den TNW, das podcast.tnw.de. Dort könnt ihr auch den Podcast hören, wenn es irgendwie bei Spotify oder was auch immer nicht ganz klappt. Dann ist der Podcast da auch zu hören. Ja, dann sind wir soweit durch. Wir sind ziemlich lang, aber das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Mega.
Wir bedanken uns vielmehr bei euch, dass ihr das auch gemacht habt, dass ihr euch die Zeit dafür genommen habt und dass ihr einfach tolle Leute seid.
Dankeschön an euch für die Einladung, überhaupt, dass ihr dieses Projekt ins Leben gerufen habt. Ich glaube, das könnte sehr, sehr viele Leute näher zusammenbringen, sehr, sehr viel mehr Infos irgendwie in Umlauf bringen, mehr Austausch geben. Das ist wirklich ein Riesending, was ihr da auf die Beine stellt. Deswegen danke dafür und danke auch, dass wir die Ehre haben, die ersten Gäste zu sein. Es hat mega, mega Spaß gemacht und wir hoffen dann, dass die anderen Gäste, dass alle Zuhörer genauso viel Laune mitbringen und diesen Podcast fleißig abonnieren. Also
ja, und auch nicht vergessen zu bewerten, wenn ihr bei Spotify oder irgendwo bei Apple Music das hört, einfach bewerten, wie ihr das meint. Wir zwingen jetzt niemanden hier 5 Sterne zu vergeben, aber 5 Sterne wäre natürlich hilfreich.
Ja, 5 Sterne ist die einzige Möglichkeit.
Eigentlich ja, ne?
Ganz eigentlich steht das nur als Option.
Ja, müssten wir eigentlich mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Man kann nur 5 Sterne vergeben. Ja, ich fand den kacke, aber ich muss halt 5 Sterne. Naja, gut. Danke, dass ihr da wart. Wirklich danke auch an dich, Nick, dass du das mit mir so machst. Und man kann schon sagen, wir haben eine Gästeliste schon geschrieben und wenn wir alle Gäste, die auf dieser Gästeliste stehen, an den Podcast eingeladen bekommen, dann haben wir 2 Jahre Content schon in der Tasche. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir alle irgendwie bekommen, aber das wird schon sich irgendwie einrichten lassen.
In der nächsten Folge Cristiano Ronaldo und Lionel Messi.
Wie sie ihre ersten Tanzschritte gemacht haben.
Das wäre auch mal interessant zu sehen. Oder? Danke an alle da draußen, danke an alle, die zugehört haben und dann sehen wir uns spätestens bei der DanceComp und ja, einen schönen Tag noch und bis dann. Tschüss.
Danke, ciao.
Peace. Ciao.